Wir sind im dritten Teil unserer Predigtreihe über die Nachfolge Jesu, Jesus folgen, Jüngerschaft. Und wir hatten den Aspekt, sein Leben zu verlieren in der ersten Predigt, also die Autorität Jesu anzuerkennen, was ein manchmal sehr tiefer Kampf sein kann, und sein Leben dann zu finden in Jesus. Und letzte Woche ging es mehr um die Charakterentwicklung, Jesu Wesen und Charakter nachzuahmen. Und heute blicken wir mal von uns weg hin zu dem Auftrag, den wir haben. Und ich habe die Predigt genannt, mache zu Jüngern am Niederrhein. Das hört sich jetzt vielleicht ganz komisch an, weil Niederrhein steht natürlich nicht in der Bibel. Aber ich will es mal bewusst so verorten. Hier leben wir. So, und hier sind wir gepflanzt und hier sind wir gesetzt, und ein Jünger Jesu zu sein, hat auch etwas damit zu tun, sich zu multiplizieren, sich zu vervielfältigen. Das gehört auch zur Nachfolge Jesu. Jesus hat oft von der Multiplikation gesprochen, von dem Reich Gottes, das wächst, in vielen Gleichnissen auch. Und es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von der Nachfolge Jesu, dass wir eben uns nicht um uns selbst drehen, auch dass eine Gemeinde sich nicht um sich selbst dreht, sondern dass wir den Blick nach außen richten und versuchen, anderen Menschen Jesus weiterzugeben. Alle Gemeinden, die da eine Schieflage haben, die sind eigentlich dann traurige Gemeinden, das sind dann so Salzgefäße, das sind so Salzstreuergemeinden. Kennt ihr so Salzstreuergemeinden? Also wir sind ja das Salz der Erde, hat Jesus gesagt. Und wo gehört das Salz hin? Naja, das gehört halt in die Suppe und nicht in den Salzstreuer. Da hebt man es zwar auf, aber der Zweck des Salzes ist, dass es ausgestreut wird und dann würzt. Und wir sollen diese Welt würzen. Und das bedeutet, dass wir uns ausstreuen lassen wie so Salzkörner. Ich verstehe ja, dass es manchmal ganz gemütlich ist. Und deswegen gibt es auch oft diesen Drive von Gemeinden, ach, ist doch so schön und wir unter uns, vielleicht noch verbunden so mit einer extremen Heiligungslehre und einer extremen Endzeitlehre, sodass man sagt, naja, also die Welt, das ist alles schlimm und ist alles böse, achten wir mal auf uns und bleiben wir zusammen und halten uns schön schadlos von dieser Welt und versuchen noch heiliger zu werden. Diese Tendenz hat es leider immer wieder gegeben in der Kirchengeschichte. Und da hat man dann Jesus völlig falsch verstanden. Ich lese mal einen Text, der uns so bekannt ist, den haben wir auch gestern mehrfach gehört beim Glaubenstag. Und doch, weil er so zentral ist, will ich ihn wieder lesen. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger, 11 Freunde sollt ihr sein. Der eine, der Judas, war nicht mehr dabei. Es waren mal 12, jetzt sind es noch 11. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Ja, das war jetzt der auferstandene Jesus, der Herr. Ich finde es so tröstlich, dass jetzt hier steht, etliche aber zweifelten. Also ich muss sagen, ich finde es schon irgendwie strange, dass man in so einer Situation noch Zweifel haben kann. Ich meine, hier ist der auferstandene Jesus. Also die haben das gerade miterlebt, beziehungsweise das war jetzt auch ein paar Tage her, aber er ist ja dem Grab entstiegen, der Tod konnte ihn nicht halten, das wussten die irgendwo, und trotzdem gab es jetzt Zweifel noch teilweise bei ihnen. Ich finde das sehr tröstlich, und wir sehen, wie ehrlich die Bibel ist. Ja? Das ist auch so ein Kennzeichen für alle, die so an der Bibel zweifeln. Also wenn man irgendwie so ein Hero-Buch schreiben will, ja, also viele Biografien sind so, dann wird das alles ein bisschen geschönt. Und dann werden also so die dunklen Seiten werden eher nicht so erwähnt. Aber die Bibel ist so ehrlich. Das ist auch nochmal so ein Beweis der Echtheit der Bibel, dass hier über die Jünger gesagt wird, die hatten noch Zweifel. Und ich finde, es ist tröstlich, weil, hallo, haben wir vielleicht auch manchmal Zweifel? Schon, oder? Es gehört irgendwie ein bisschen auch dazu. Es ist natürlich nicht richtig, sollte nicht so sein, aber wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Es ist ganz wichtig, ehrlich zu sein vor Gott. Warum ist das eigentlich so wichtig? Ja, weil Gott segnet ehrliche Menschen. Wenn du etwas vorspielst, wenn du ein Fake bist, kannst du gar nicht gesegnet werden, weil Gott segnet kein Fake. Er segnet dich Unechtes. Also es funktioniert gar nicht. Wir müssen immer echt sein vor Gott. Wir dürfen echt sein. So, wenn wir Zweifel haben, am besten gehen wir zu Gott und sagen, da habe ich gerade Mühe mit. Am besten gehen wir zu Gott und äußern das und öffnen das. Und dann wird er kommen und den Zweifel verwandeln. Und jetzt sehen wir, dass Jesus jetzt mit ihnen redet und er sagt zwei ganz gewaltige Dinge. Ja, also manchmal sagt man, es ist wie so ein Burger. Ne? Also zwei ganz gewaltige Dinge. Verheißung eigentlich. Gewaltige Verheißung und Aussagen. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und der andere Teil vom Burger ist, ich bin bei euch alle Tage. So, wow. Es ist beides so bärenstark. Ne? Also er hat alle Autorität. Er hat den Tod überwunden. Er hat die Sünde überwunden. Er hat den Weg bereitet. Er hat alle Autorität. Und zwar nicht nur im Himmel, das kann man sich immer gut vorstellen. Gott hat im Himmel natürlich Autorität, klar. Aber sogar auf Erden. Und er sagt, ich bin bei euch. Alle Zeit. Glaubst du das? Dass er gerade jetzt bei dir ist, für dich ist, mit dir ist, dich liebt, wie du bist. Das lesen wir hier. Es ist Realität und im Heiligen Geist erfahrbar. Ja, und bei diesem Burger, wenn wir jetzt mal sagen, in der Mitte ist halt das leckere Fleisch, dann ist das der Auftrag. Dann ist es der Hauptauftrag, den Jesus der Gemeinde Jesu gegeben hat. Jesus hat nicht gesagt, sammelt möglichst viele Menschen in Gottesdiensten. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Gottesdienste, also auch in den vorigen Predigen. Aber es ist mir ein Herzensanliegen, weil auch dann läuft Kirche nicht richtig, wenn Kirche sagt, wir wollen möglichst viele Menschen im Gottesdienst am Sonntagmorgen haben. Es ist toll, wenn viele zum Gottesdienst kommen. Und Gottesdienste sind extrem wichtig, versteht mich bitte richtig. Aber das war nie der Auftrag von Jesus. Der Auftrag von Jesus ist dieser, machet zu Jüngern. Das ist der Hauptauftrag von Jesus. Er sagt, machet zu Jüngern, macht Menschen zu solchen, die mir dann nachfolgen, die ihr Leben in mir finden, weil sie ihr Altes verloren haben und abgeben und dass sie in meinen Fußstapfen gehen und mir nachfolgen, mir ähnlicher werden und meinen Auftrag leben. Darum geht es, das ist Christsein. Und wir haben oft so komische Vorstellung, was Christsein bedeutet. Es wird dann, werden zwei Schritte hier genannt, die dazugehören, dass man in die Nachfolge kommt. Der erste Schritt ist die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der zweite Schritt ist zu lernen. Alles zu lernen, was Jesus damals seinen Jüngern gesagt hat und was sein Herzensanliegen ist. Also zu lernen von Jesus, seinen Charakter, seinen Gehorsam gegenüber dem himmlischen Vater und so weiter. Aber der Hauptauftrag ist, mache zu Jüngern. Die anderen beiden Schritte sind eigentlich konkrete Schritte. Wie macht man das denn? Und das ist unsere Sehnsucht, dass noch viele Menschen zu Jüngern Jesu werden. Ja? Also Kirche ist doch toll, oder? Komm zur Kirche und du wirst Jünger. Ist doch cool, oder? Alle wollen doch Jünger werden, oder? Kleines Wortspiel, komm zur Kirche und du wirst jünger, das wäre doch mal ein schöner Slogan. Und dann könnten wir noch so einen Slogan da drunter setzen, und wenn du da richtig gut unterwegs bist und Gott dich beruft, dann wirst du auch noch Ältester. Okay, also ein Jünger Jesu, wir hatten das letzte Woche, ist jemand, der sagt, Jesus, ich folge dir nach, ich gehe hinter dir her. Du bist mein Rabbi und du bist auch mein Meister und du bist auch mein Chef. Und ich folge dir nach. Nun, was das Dramatische ist, ist, dass wir oftmals auch eine etwas schiefe Vorstellung haben durch das, was uns beständig gesagt wird in unserer Kultur. Ist aber nicht nur in unserer Kultur, in unserer Zeit so. Es war ein bisschen immer schon so, dass viele Menschen denken, ja, so wie ich bin ich okay. Und den Weg, den ich gehe, der ist auch okay. Und das passt schon so. Aber was wir oft verpassen, weil wir das auch nicht gerne hören, ich höre das auch nicht gerne, aber es ist einfach die Realität. Die Realität ist, dass wir als Menschen, also wir jetzt nicht mehr, die wir unser Leben Jesus gegeben haben, aber dass wir als Menschen, wenn das der Weg Jesu ist, dann sind wir alle in die Richtung unterwegs. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir sind unser eigener Herr. Und das macht das Ganze dramatisch, weil sagt anderen, dass es Jesus gibt und ladet ihn ein, ihm nachzufolgen, ist nicht eine nette Option, ist nicht ein bisschen Lebensverbesserung, sondern ist das alles Entscheidende. Die Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, die gehen ihren eigenen Weg. Und dieser Weg endet in der Bedeutungslosigkeit und in der Sinnlosigkeit und in der Verlorenheit. Also den Auftrag, den Jesus hier gibt, das ist eine Kriegserklärung an den normalen Zustand des Menschen. Es geht hier um etwas Dramatisches. Und das vergessen wir oft. Oft denkt man, hä? Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen und wenn wir schon auf den ersten Seiten lesen, was passiert ist, da wurden die Menschen versucht, ihr werdet selbst sein wie Gott und Gott ist eigentlich geizig und das ist ein ganz komischer Gott und ihr solltet eigentlich selber Gott wie Gott sein und das ist eigentlich der Ruf so in die falsche Selbstbestimmung, in die Autonomie. Ich bin mir selbst das Gesetz. Ich bestimme selber über mein Leben, ich weiß selber, was richtig ist, ich gehe meinen Weg und das ist der Normalzustand des Menschen. Ja, in Computersprache sagt man Default, also die Grundeinstellung. So ist jeder Mensch erstmal eingestellt. Ich gehe meinen Weg. Und diesen Weg gehen viele. Den gehen erstmal alle Menschen. Und der Ruf von Jesus, komm zu mir, folge mir, ist diese fundamentale Einladung zu sagen, ich gehe nicht mehr meinen Weg, sondern ich höre Jesus und ich kehre um 180 Grad und ich folge jetzt Jesus. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr, Jesus ist jetzt mein Herr. Ich bin mir nicht selbst Autorität, Jesus ist meine Autorität. Und um das geht es. Mache zu Jüngern heißt, diese Einladung auszusprechen. Uns wird oft das Leben ohne Gott noch so schön gemalt. Aber es wird in der Bedeutungslosigkeit enden, wenn wir nicht den Kontakt zu Jesus kriegen. Wir leben hier 70 Jahre oder 80 Jahre. Manche kriegen noch Bonusjahre und werden 100 Jahre alt oder sogar ein bisschen drüber. Aber wenn das der Weg ist, der ohne Jesus gegangen wird, endet er in der Bedeutungslosigkeit, in der Sinnlosigkeit. Warum? Weil Gott der Sinn des Lebens ist für jeden Menschen. Gott ist der Sinn des Lebens. Ihn zu kennen ist das Leben. Jesus zu kennen ist das Leben. Alles andere ist brüchig. Alles andere wird verderben, wie Obst das verdirbt. Das Leben verdirbt. Es verliert seine Schönheit, es verliert seine Kraft. Das ist das Evangelium und deswegen ist die Einladung von Jesus, komm und folge mir nach, eine unglaublich, unfassbar herrliche Einladung. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen und ich richte das Königreich Gottes auf. Und dieser König lädt uns Menschen ein, kommt in mein Königreich. Da ist Schönheit, da ist Buntheit, da ist Friede und Freude und, hatten wir letzte Woche, nicht Eierkuchen, sondern Gerechtigkeit. So, um das, was es hier geht, es ist keine Kleinigkeit. Mache zu Jüngern ist der Auftrag von Jesus, dass wir andere einladen, diesem wunderbaren Jesus zu folgen und auf seinen Weg zu gehen, der ein Weg der Bedeutung ist, ein Weg, der total sinnvoll ist, ein herrlicher Weg. Also wie gesagt, wir leben hier 70, 80 Jahre oder ein bisschen mehr, wenn es Bonusjahre gibt. Und dann gibt es die Ewigkeit und die ist ziemlich lang. Die ist unendlich. Und jeder Mensch wird unendlich leben. Jeder Mensch wird unendlich leben. Die Frage ist ja nur, gehe ich diesen Weg weiter und ich kann. Weil wir von Gott einen freien Willen bekommen haben, kann ich das. Ich kann das entscheiden und Gott wird es immer respektieren. Er zwingt uns nicht. Das ist die hohe Würde, die wir haben als Mensch. Wir haben eine freie Entscheidung. Wir können sagen, ja, ist mir alles egal. Ich will aber meinen Dickkopf leben, ich will meinen Weg gehen. dann wirst du den Weg gehen und dann wirst du den Weg in die Ewigkeit hineingehen und in der Ewigkeit wirst du genauso weitermachen. Dann wirst du für dich deine Autorität sein und bleiben. Und das kannst du, weil Gott dich so geschaffen hat. Das Dramatische ist, dass es nicht immer die Wahl gibt, Jesus zu folgen. Das ist das Dramatische daran. Wir denken oft, ja, ich bin so frei, ich kann mich immer entscheiden zu allem, was ich will. Nein, können wir nicht. Wir sind degeneriert, darf ich das mal so sagen? Also seit diesem Sündenfall, seitdem wir selber wie Götter sein wollten, sind wir alle degeneriert. Das will man auch nicht hören. Nee, wir sind doch tolle Menschen, wir sind doch gebildet, wir sind doch, was sind wir alles? Nein, wir sind degeneriert. Da ist Schwachheit, da ist Blindheit in unser Leben gekommen. Vor allen Dingen Blindheit und Taubheit gegenüber dem Reden Gottes, gegenüber dem Wirken Gottes. Ich war blind und taub, bis mir jemand von Jesus erzählte und der Heilige Geist gewirkt hat. Anders ist das nicht zu erklären, dass der Heilige Geist wirkte, mein Herz berührt hat, mein Herz öffnete für diese Wahrheit. Das heißt, wenn du an einem Punkt stehst, wo du merkst, Gott spricht zu dir, Gott ruft dich, Gott lädt dich ein, ihm zu folgen, dann bitte, bitte tu es. Denn es ist nicht in deiner Macht, wann du diesen Ruf wiederhörst. Das ist nicht in deiner Macht. Wir denken oft, ja, ich bin ja frei, ich kann ja alles entscheiden, wie ich will. Nein, kannst du nicht. Wenn der Ruf Gottes dich erreicht, wenn Gott zu dir spricht und wenn er dein Herz berührt und da ist eine Ahnung, es gibt wirklich diesen Gott und der lädt mich ein, ihm zu folgen, dann bitte, bitte tu es. Weil es kann sein, dass du diesen Ruf 5 Jahre nicht mehr hörst. Es kann sein, dass du dein Leben lang diesen Ruf nicht mehr hörst. Das ist Gottes Souveränität. Das ist nicht in unserer Macht. Wir denken oft viel zu groß von uns. Ja, ich kann mein Leben planen, ich kann alles machen, wie ich will. Nein, kannst du nicht. Du weißt nicht, wie lange du lebst. Dein Herz schlägt, weil Gott gnädig ist. Glaubst du nicht? Musst du nicht glauben, ist aber so. Du atmest, weil Gott dir Atem gibt. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug ist ein Geschenk von Gott. Und wenn du ihn hörst, dann bitte, lass dich doch mal drauf ein. Du kannst auch alles fragen, du kannst alles sagen. Du kannst sagen, Gott, das verstehe ich aber nicht und ich kenne so komische Christen und da scheint das Leben komplett vorbei zu sein, so wie die leben so, dass sie alles nicht dürfen. Furchtbar, das will ich auf keinen Fall. Oh, wenn ich dir mein Leben gebe, muss ich auf jeden Fall nach Afrika. Kannst du das mal beiseite schieben und einfach mal sagen, Herr, ich überlasse mich jetzt dir, weil du mich gerade rufst in deiner Liebe, in deiner Gnade, weil du willst, dass ich auf diesen Weg komme, hinter Jesus her. Und ich kann das Ganze nur mit dieser Leidenschaft predigen, weil ich weiß und erlebt habe, wie wunderbar Jesus ist. Er ist eben kein Diktator. Er ist keiner, der uns ausquetscht. Er ist keiner, der unser Leben eng macht. Es ist das Gegenteil, er macht unser Leben weit. Besonders, weil wir auch loskommen von den schlechten Eigenschaften, die wir alle haben. Er macht uns liebesfähig. Er macht uns großzügig. Er macht das Leben bunt. Ja, und manchmal geht es durchs Tal. Und manchmal ist es schwer. Und manchmal werden Tränen geweint. Ich muss das dazu sagen. Ja, auch das bedeutet es, Jesus zu folgen. Es ist nicht happy clappy, aber es ist die beste Option, die es gibt auf diesem Planeten. Folge Jesus und spiele nicht mit seinem Reden. Spiele nicht damit, wenn er dich ruft. Dann sage ja und übergib ihm dein Leben. Weil du hast es nicht in der Hand, wann dieser Ruf wieder erfolgt. Es kann sein, dass du wieder abtauchst in eine geistliche Blindheit. In eine geistliche Taubheit, dass du nichts vernimmst von Gottes Wirken und Reden. Diese geistliche Taubheit und Blindheit ist auch der Normalzustand des Menschen. Der Normalzustand ist, ich höre Gott nicht, ich nehme ihn nicht wahr. Das ist der Normalzustand. Ja, aber wieso ist das der Normalzustand? Wieso hat Gott das denn so gemacht? Nein, Gott hat es nicht so gemacht. Gott hat es ganz anders gemacht. Da waren zwei Menschen von ihm geschaffen, die haben ihn gehört, die haben ihn gespürt, die hatten Gemeinschaft mit ihm, die sind mit ihm spazieren gegangen in einem wunderbaren Garten. Das hat Gott gemacht. Aber die Menschen haben irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ob Gott so gut ist. Wieso dürfen wir denn an diesen einen Baum da nicht diese Frucht essen? Es war ein Garten voller Buntheit und Fülle und Pflanzen und Tiere ohne Ende. Und es gab eine Kleinigkeit, wo Gott gesagt hat, wisst ihr was, ich habe schon Tiere, ich habe schon Engel, aber Menschen habe ich gemacht, dass sie mich freiwillig lieben. Das ist sein Traum. Wir sind ja ein Ebenbild Gottes. Das bedeutet, dialogfähig mit Gott, Partnerschaft mit Gott. Dafür hat er uns geschaffen. Das ist unfassbar. Übrigens wird so die Ewigkeit aussehen. In Partnerschaft mit Gott werden wir leben. Weil er eben kein Diktator ist, keiner, der uns ausquetscht, der unser Leben eng macht. Ganz das Gegenteil. Aber er hat gesagt, ich möchte, dass sie das freiwillig tun, dass sie mich lieben freiwillig, das möchte ich. Und deswegen hat er eine Grenze gesetzt, eine mini kleine Grenze. Aber genau das ist dann groß geworden in den Herzen der beiden ersten Menschen. Sie haben sich den Sinn vernebeln lassen, so wie es heute auch ganz vielfach ist. Was wird alles über Gott ausgesagt? Was alles nicht stimmt? Und sie haben sich den Sinn vernebeln lassen. Und er wurde vernebelt und sie haben sich darauf eingelassen. Das war die freie Wahl des Menschen. Sie haben sich darauf eingelassen und dann wurden sie geistlich blind und taub. Das hat nicht Gott gemacht, das haben wir gemacht. Das haben die Menschen gemacht, weil es die freie Wahl gibt. Und es wäre absolut gerecht gewesen, wenn Gott gesagt hätte, ja gut, that's it. Sie hatten die Chance. Sie wollten nicht. Was machen wir mit Menschen, die nicht wollen? Dann sagen wir irgendwann, ja gut, selber schuld. Dann kann ich auch nichts machen. Dann sollen sie halt ihr Leben leben. Und genau das Gegenteil hat Gott gemacht. Er hat gesagt, den freien Willen werde ich nicht wegnehmen. Der bleibt bei den Menschen. Aber ich werde einen Weg schaffen, dass sie umkehren können. Dass sie das reparieren können. Dass sie sagen können, ich gehe wieder auf den Weg Gottes. Ich vertraue mich dir an, Gott. Ich will deine Gebote achten. Und wenn ich sie übertrete, es gibt Vergebung. Ich kann wieder auf deinen Weg gehen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das bedeutet es, dass Menschen zu Jüngern Jesu werden. Und das ist unser Auftrag, das weiterzugeben am Niederrhein. Warum am Niederrhein? Also wenn Gott dich sendet nach Afrika, dann sollst du natürlich in Afrika Menschen zu Jüngern machen. Aber wir sagen Niederrhein, weil wir hier nun mal sind. Und weil es so gut ist, das mal vor Augen zu haben, okay, mache zu Jüngern ist ja ganz praktisch, ist ja ganz konkret, ist ja da, wo ich lebe. Deswegen der Niederrhein. Bitte einmal die nächste Folie. Matthäus 19, Vers 21 bis 26. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter, er war reich. Vers 25, als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an, sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir haben hier einen jungen Mann, der das mitbekommen hat, als Jesus hier auf Erden war mit seinen Jüngern und was Jesus so gemacht hat. Und er fand das irgendwie interessant. Der fand Jesus total interessant. Und dann hat er mit Jesus geredet und ich habe jetzt das ganze Gespräch hier nicht drin wegen der Zeit, aber letztlich hat Jesus zu ihm gesagt, komm, folge mir nach. Das hat Jesus übrigens nicht zu der Zeit zu allen Menschen gesagt. Das sagt er heute allen Menschen. Aber damals hat er das nicht allen gesagt, er hat das 12 Leuten gesagt. Und eine interessante Nebenfrage ist, wäre das eigentlich der 13. Jünger gewesen, als Jesus ihn so konkret eingeladen hat, komm, folge mir nach? Gut, das ist ein Nebengedanke, der ist nicht so wichtig. Aber Dieser junge Mann hat sich dagegen entschieden. Wir erfahren nichts weiter über diesen jungen Mann. Aber ich kann mir vorstellen, dass er entweder später doch noch die Entscheidung getroffen hat oder dass er ein sehr unglücklicher Mensch wurde. Diese Einladung von Jesus abgelehnt zu haben. Warum hat er das abgelehnt? Nun, er war reich. Ist es vielleicht ein Hinweis darauf, warum es augenblicklich auf unserem Globus Erweckungen gibt, das heißt, sehr, sehr viele Menschen beginnen, Jesus zu folgen, in Lateinamerika, in China und in Afrika? Ist hier vielleicht eine Verbindung? Da gibt es viele Menschen, die nicht reich sind. Da gibt es viele Menschen, die verzweifelt sind. Da gibt es viele Menschen, die sich darum sorgen, dass sie an einem Tag genug zu essen haben. Da gibt es viele Menschen, wo die Väter in ein anderes Land gehen, um da zu arbeiten und nicht bei ihrer Familie sein können, weil sie versuchen, ihre Familie zu ernähren. Zustände, die wir alle gar nicht kennen. Arme Menschen, die nichts zu verlieren haben, die sich nach Leben sehnen. Sie hören den Ruf von Jesus und sie sagen, ja, danke, Jesus. Danke, ich habe ja eh nicht viel. Ich kann dir mein ganzes Leben geben. Mein ganzes Leben ist nicht viel. Ist das vielleicht eine Erklärung, warum es in Deutschland so schwer ist und wir so wenige sind, die Jesus nachfolgen und wirklich Jesus alles geben? Da ist sicherlich ein Zusammenhang. Aber nun sind wir mal hier gesetzt und jetzt haben wir hier den Auftrag. Und wir sehen auch an diesem Text Menschen, haben einen großen Kampf, Jesus nachzufolgen, wenn sie denken, dann werde ich ja ganz viel verlieren. Dieser Mann hätte wirklich sehr viel verloren. Und er hat gedacht, sein Leben besteht in seinem Reichtum. Er hat gedacht, seine Sicherheit besteht in seinem Reichtum. Und wie ist es bei uns? Ja, meine Rente ist gesichert, mir geht's gut. Ich bin gesund, ich werde noch lange leben. Ich finde, wir überschätzen uns oft. Keiner weiß, wie lange er lebt. Keiner weiß, ob die Renten sicher sind. Die sind ja sowieso nicht sicher. So, bedeutet es denn, dass wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich diese Einladung höre, heißt es denn, dass ich jetzt all mein Besitztum abgeben muss? Was denkt ihr, was ich jetzt sage? Bedeutet es, wenn ich Jesus nachfolge, dass ich alles abgeben muss, materiell, was ich besitze? Ich möchte Folgendes sagen dazu. Kann sein. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Ich glaube, das kommt drauf an. Jesus hat das Herz dieses jungen Mannes gesehen. Und er hat gesehen, dass dieser junge Mann darauf baut, dass er reich ist. Er hat gesehen, dass sein Herz gebunden war an diesen Reichtum. Und deswegen, nicht um ihn zu quälen, nicht um irgendwie sein Geld zu bekommen, um ihn frei zu machen, hat er gesagt, du musst das abgeben. Wenn du mir nachfolgen willst, musst du mir abgeben. Weil wenn du das behältst und mir nachfolgst, dann wirst du die ganze Zeit, es heißt mal, auf zwei Seiten hinkend. Du wirst mir irgendwie vertrauen, aber irgendwie auch nicht. Weil dein Herz ist festgeklebt, ist verschmolzen mit deinem Reichtum. Du glaubst, das ist deine Sicherheit. Und das funktioniert nicht. Und von daher kann es sein. Wisst ihr was? Der Himmel und die neue Erde, auf die wir alle zuleben, meine Überzeugung ist, dort gibt es keinen Privatbesitz. Am besten gewöhnen wir uns schon dran. Da werden wir nicht im Himmel sitzen und sagen, oh, mein Haus. Guck mal, größer als dem seins. Nein, das ist alles over. Da ist ein König Jesus und wir werden wunderbare Wohnungen haben, aber wir werden keinen Privatbesitz mehr haben. Von daher lasst uns doch schon mal dran gewöhnen, oder? So, die Frage ist, was sagt der Heilige Geist dir? Christen dürfen Besitz haben und das gut verwalten, aber es sollte unter der Herrschaft Jesu sein. Vielleicht sagst du heute mal, Jesus, alles, was ich besitze, ich übergebe es dir und dann schauen wir mal, was ich behalten darf. Und vielleicht sagt Jesus, du darfst alles behalten. Verwalte es in meinem Sinne. Lebe für das Reich Gottes, sei großzügig, sei gastfreundlich. Unterstütze mein Königreich, unterstütze die Gemeinde. mit den Finanzen, mit den materiellen Dingen, die du hast. Und da wirst du Schätze im Himmel haben. Wir kennen diese Texte. Von daher kann das dazugehören. Vielleicht solltest du mal sagen, heute Nachmittag in einem Gebet, Herr, ist alles deins. Mach das doch mal. Weil übrigens, anders kannst du kein Jünger Jesu sein. Dann, wenn du das verneinst, wenn du sagst, Jesus, ich folge dir, aber bitte das, don't touch. Das ist meins. Da darfst du nichts zu sagen. Sorry, dann bist du kein Jünger Jesu. Dann bist du noch nicht mal ein Christ. Nach der Definition von Jesus. Und was für eine herrliche Freiheit kann entstehen, wenn wir nicht mehr gebunden sind an diese Dinge. Was für eine herrliche Freiheit kann da entstehen. Und genau in diese Freiheit ruft Jesus den jungen Mann. Er ruft ihn in die Freiheit. Und wer das nicht versteht, wer sagt, hä, ist aber komisch, dann hast du Jesus noch nicht kennengelernt. Wie Jesus wirklich ist. Weil Jesus macht frei und er macht unter Umständen frei von einem Vertrauen auf falsche Götter, auf Besitz, auf diese Dinge. Du hast dein Leben Jesus gegeben, wenn du Christ bist. Viele haben sich hier taufen lassen. Hier drunter ist ein Taufbecken. Was haben wir in der Taufe gesagt? Mein ganzes Leben gehört Jesus. Also dann sollte es auch so sein. Und wenn du jetzt merkst, oh, diese Predigt wollte ich lieber gar nicht hören, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, Herr, ich komme in deine Gegenwart. Mein Herz ist irgendwie gebunden an Materielles. Mach mich frei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, ich mache dich frei und du darfst alles behalten. Verwalte es in meinem Sinne. Das glaube ich, wird so die Normalantwort sein. Ich glaube, dass es nicht viele gibt, wo Gott sagt, okay, jetzt verkaufst du dein Haus. Es kann auch sein, es kann sein. Das macht der Heilige Geist, das kann ich nicht sagen. Aber gut ist es, wenn wir sagen, es gehört dir, Herr Jesus, weil du mein Herr bist. Gut, ich komme auf die Zielgerade. Wir haben noch hier die nächste Folie, und in diese Freiheit, Jesus zu folgen, wollen wir viele Menschen rufen, und deswegen sind wir ein Netzwerk von Gemeinden mittlerweile. Ich wiederhole nicht, was wir gestern alles hier gepredigt haben und wofür wir gebetet haben. Soweit ich weiß, gibt es das auf YouTube, ne? Auch zum Nachhören gibt es alles da. Wer gestern nicht da sein konnte, du kannst auf unserem YouTube-Channel dir das nochmal angucken, kannst die Predigten hören und kannst einfach die Begeisterung mitspüren, dass wir sagen, wir werfen ein Netz aus am Niederrhein, ein Netz von Gemeinden. Wir sind nicht mit einer Angel unterwegs und fangen so einen Fisch. Wir wollen viele Fische fangen durch ein Netzwerk von Gemeinden. Und dazu brauchen wir Jesus und wir brauchen dringend seine Hilfe. Mir fällt es auch so schwer, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Ich sage das mal ganz offen und ehrlich, wie es ist. Ich gehe seit Jahren in eine Fitnesshalle. Ich habe noch nicht erlebt, dass sich einer von denen bekehrt hat, für die ich regelmäßig bete, die es da gibt. So ein paar bete ich so regelmäßig für. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich werde weitermachen. Und es ist irgendwie nicht gerade Hurra und ganz viele bekehren sich und kommen zur Gemeinde. Ist nicht so. Aber wisst ihr was? Das ist auch nicht unser Auftrag. Jesus hat nicht gesagt, mach pro Woche 10 Menschen zu deinen Jüngern. Hat er nicht gesagt. Weil Jesus weiß, dass die Zeiten unterschiedlich sind und dass die Herzenszustände anders sind. Aber wir werden weitermachen. Wir werden einfach weitermachen. Und wir müssen keine Zahlen liefern, ja? Bei Gott müssen wir nicht. Einfach treu sein, wo wir sind. Und unser Leben soll ein Zeugnis sein für Jesus. Und da und dort untermauern wir das mit Worten. Und wir freuen uns über jeden, der auf diesen Jesusweg kommt, den Weg, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. Amen. Steht doch mit mir auf, das Lobpreisteam kann schon gerne auf die Bühne kommen. Und ich möchte noch beten. Heiliger Geist, komm und hilf uns, Gott den Vater zu sehen. Gott den liebevollen Vater zu sehen. Heiliger Geist, komm und male du das richtige Bild von Jesus in unseren Herzen. Heiliger Geist, komm und zerstöre die falschen Gedanken über Gott und über Jesus. Heiliger Geist, komm und hilf uns, den liebevollen Vater zu sehen und den liebevollen Jesus, der uns ruft auf den Weg des Lebens, auf den Weg der Bedeutung, auf den Weg, der bis in eine herrliche Ewigkeit führt. Und wir bitten dich, Vater, dass du das tust, was wir nicht können. Nämlich, dass du an den Menschen wirkst, die wir persönlich kennen, unsere Nachbarn, manche Verwandte, Arbeitskollegen, Studienkollegen. Wirke du an den Herzen unserer Mitmenschen. Herr, wir sind nicht besser als sie, aber wir haben deine Gnade irgendwann empfangen. Und wir beten für unser Volk, wir beten für den Niederrhein, dass du die Herzen öffnest für dich und dass du uns mutig machst und auch die Gelegenheiten zeigst, wo wir von dir reden können oder wo wir einfach nur liebevoll sind. Wir gehören dir und wir freuen uns so über dich. Wir sind auf dem Weg ins ewige Leben. Wir werden dir immer dafür dankbar sein, Jesus. Wir werden dich immer feiern als das Lamm Gottes. Und nun gebrauche uns, dass wir noch Menschen einladen können und dass sie mit uns gehen auf dem Weg des Lebens. Amen.